Die Märkte wirken oft so, als wäre alles eingepreist. Und dann reicht ein Wochenende und Risiken stehen wieder in vollem Scheinwerferlicht. Genau das sehen wir gerade. Geopolitik, Energieabhängigkeiten, Zinsen, Inflation und plötzlich werden die Märkte nervös. Wir ordnen das heute ruhig ein. Was ist da eigentlich los? Warum ist Technik kein guter Ratgeber? Und wie übersetzt man diese Gemengelage in eine Portfolioallokation statt in Schlagzeilen? Dafür nehmen wir uns ein konkretes Gerüst in einem Update vor. Ray Dalios All-Weather-Portfolio, inklusive der Frage, was daran heute noch passt, wo man Produkte und Laufzeiten neu denken muss und wie Rebalancing in der Praxis wirkt. Bevor wir einsteigen, kommen noch ein paar Risikohinweise. Natürlich vom Chief Economist von Scalable Capital, Christian Beröhl.
Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Ihr habt den Disclaimer gehört. Ihr habt die euch bekannte Stimme gehört und Christian hat ja eben im Disclaimer vor allen Dingen auch über Risiken gesprochen. Und Risiken sind in der letzten Zeit, in den letzten Tagen, insbesondere seit dem letzten Wochenende, ja, also das Februar-März-Wochenende des Jahres 26, wann immer ihr das guckt, ja wieder ein bisschen stärker zutage getreten. Da wurde wieder klar, es kann auch immer mal was passieren, wo man sich die Risikokonstellation auf einmal verstärkt anguckt, aber trotzdem Aktien, Wertpapier, Märkte ja von Chancen und Risiken getrieben werden. Und deswegen hatten wir vorher schon vereinbart, dass wir mal wieder eine Sendung machen müssen und über Chancen und Risiken reden wollen. Und damit schalte ich dann mal rüber zur Friedrichstraße und zum bekanntesten Ein-Dollar-Schein, den es bei Echtgeld dann eben regelmäßig zu sehen geht, zu Christian.
Ja, hallo, freut mich mal wieder, hier zu Gast zu sein. Nicht im Scalable-Studio, denn just zu der Zeit, wo wir hier gerade unsere Echtgeld-TV-Sendung aufnehmen, ist meine Kollegin Sophie Schimanski dabei, Beyond the Noise aufzunehmen. Und insofern zeitgleich können wir das noch nicht machen. Und einen anderen Timeslot hatten wir nicht. Insofern nochmal der vertraute Dollarschein. Es gibt ihn immer noch.
Ja, und wir hatten... Ja, am Sonntag hatten wir ein etwas längeres Telefonat, wo wir dann also auch für uns schon durchgegangen sind, was im Moment so eigentlich alles an den Märkten los ist. Und dann gesagt haben, okay, dann haben wir jetzt eigentlich schon das Thema für die Sendung, die wir dann zusammen machen wollen und reden einfach mal ein bisschen darüber, was es im Moment so alles gibt, warum es nicht notwendig ist, Angst zu haben. Es gab ja am Montag schon wieder so einige Situationen, wo ich den Eindruck hatte, oh, jetzt werden einige Leute schon wieder hektisch. Aber wir sind es ja auch gewohnt, so eine Situation erstens ruhig zu betrachten, zweitens analytisch zu betrachten und drittens dann eben auch zu sehen, dass es ja verschiedene Wege gibt, sich aufzustellen und dann, wenn es auch mal an den Märkten runtergeht, entweder das billigend in Kauf zu nehmen oder eben für sich auch abgesichert unterwegs zu sein. Viele Sendungen haben wir dazu gemacht. Trotzdem, die Situation, Christian, jetzt ist eine andere. Es gibt die zweite militärische Operation, initiiert durch den Präsidenten, der so gerne doch den Friedensnobelpreis hätte und der jetzt nicht vor seiner Haustür in Venezuela etwas gemacht hat, sondern der jetzt in eine seit Jahrzehnten ja durchaus mit an Krisen gewohnte Region gegangen ist, den zweiten Flugzeugträger erst hingeschickt hat, womit er deutlich gemacht hat, dass er, wenn Dinge nicht in seinem Sinne laufen, auch bereit ist zu agieren und seit vergangenem Samstag wird agiert und der Iran wurde angegriffen und auf einmal hat man ganz überrascht festgestellt, dass der Iran sich sogar auch wehrt und dann auf einmal Nachbarstaaten angreift. Also da ist eine ganze Menge los im Nahen Osten.
Naja, ich glaube nicht, dass man das überrascht festgestellt hat, sondern glaube ich schon, dass da recht ausgefeilte Strategien dahinter stecken. Es ist ja auch zunächst mal festzuhalten, dass dieses Regime ja wirklich über Jahrzehnte einerseits seine Nachbarn, insbesondere auch die etwas weiter entfernten, namentlich Israel, terrorisiert hat, aber auch brutal gegen die eigene Bevölkerung vorgegangen ist. Wir haben ja in den letzten Wochen und Monaten häufig genug diese Schreckensbilder und Nachrichten gesehen, wie dort Oppositionelle ja wirklich abgeschlachtet wurden. Und insofern, dass dieses Regime in relativ kurzer Zeit in weiten Teilen an der Spitze zunächst mal eliminiert wurde, ist ja mal eine gute Nachricht.
Ja.
Und es ist ja auch etwas, wo ich sage, das verwundert schon, welche Präzision man da an den Tag gelegt hat. Ja, wie es also gelungen ist, in so kurzer Zeit so viele führende Kräfte bis hin eben zu Ayatollah Khamenei auszuschalten. Das ist eine Geheimdienstleistung, sicherlich verbunden, sowohl USA als auch Israel, vielleicht auch mit entsprechender Software, Stichwort Palantir, die wirklich auch nochmal zu würdigen ist. Und dass ein solcher Militärschlag Konsequenzen hat, das werden die handelnden Staaten und Führungen sicherlich mit erwogen haben. Und insofern diejenigen, die wahrscheinlich wirklich überrascht sind, sind eher die Investoren. Da gab es Ende des Jahres 2025 für mich wirklich eine interessante Koinzidenz. Ich hatte irgendwie im November den Chief Investment Officer der Deutschen Bank, den Christian Nolting, bei Asset Class zu Gast, der, ich glaube, die halbe Stunde Podcast gesprochen hat über Geopolitik und wie wichtig Geopolitik als Risikofaktor in seinen Gesprächen, insbesondere mit Family Offices und institutionellen Investoren ist. Geopolitik als entscheidender Treiber der Märkte und als ein ganz wichtiger Faktor der Asset Allocation. Und dann befragte die Deutsche Bank zum Jahresende 440 institutionelle Kunden, also diejenigen, von denen man ausgeht, dass sie die stärksten Insight haben und am meisten sensibilisiert sind nach den für sie größten Risiken für 2026. Und da war ganz viel die Rede von künstlicher Intelligenz, von den hohen Bewertungen, vom neuen Fed-Chef, von vielleicht einem Währungscrash in Asien. Was nicht in den Top 10 der Risikofaktoren bei den Instis war, geopolitische Verwerfungen. Und da konstatiere ich natürlich schon eine gewisse Blauäugigkeit, weil wir doch eigentlich spätestens im letzten Jahr uns einfach an ein Marktumfeld gewöhnen mussten, das ich ja in den vergangenen Vorträgen immer mal umschrieben habe mit Rambo, Zambo, Lambo. Ja, Rambo, Zambo ist uns ja bekannt als Stichwort von Friedrich Merz und bezeichnet sowohl die Schuldenorgie der Staaten als auch die, sagen wir mal, den Aufbruchsversuch Europas, Lambo, die Gier, die Potenziale neuer Technologien. Aber Rambofizierung von Geopolitik, das haben wir ja das ganze Jahr über gesehen. Das sehen wir seit einigen Jahren und zwar eben nicht nur seitens der USA, sondern generell geht der Trend hin zu Imperialismus, Nationalismus, Protektionismus und einem verstärkten Hegemonialdenken. Und über allem schwebt dann eben dieses epische Ringen zwischen den USA und China. Und Venezuela war ein Feld dafür und der Iran ist jetzt ein weiteres.
Ja, und man muss ja mal dann eins sehen. Man kann ja zu dem Präsidenten dann immer stehen, wie man will. Aber ich habe mir schon mal bei Venezuela eine Strategie angewöhnt, die ich auch jetzt beim Iran für mich gebraucht hätte. Ich habe mir einfach mal vorgestellt, was wäre eigentlich gewesen, wenn Barack Obama mir diesen Angriff auf den Iran erklärt hätte und was ich dann wohl dazu gesagt hätte. Und da muss man dann eben auch einfach mal sagen, und das war ja auch eine Strategie, die dann im Grunde genommen viele europäische Regierungschefs und auch Friedrich Merz an den Tag gelegt haben. Also die Kritik gab es ja gar nicht. Also von daher, es gab keine Kritik an dem, wie die USA vorgegangen ist. Es gab keine Kritik daran, dass man den Iran angegriffen hat, der sich ja mit seiner Art der Verteidigung, nämlich einfach mal im Grunde genommen eigentlich befreundete Staaten aus dem arabischen Umland anzugreifen und da Flughäfen lahmzulegen, auch nicht unbedingt für die Region und die Verbindung dahin einen Gefallen getan hat, sodass man eigentlich in einer Situation ist, man fühlt es, also ich sage es mal so, ich fühle mich vielleicht nicht so wohl dabei, dass ich jetzt noch mehr Macht bei der amerikanischen Administration konzentriert. Aber auf der anderen Seite muss man dann eben auch mal sagen, da wird an diesen in der Tat auch geopolitisch anspruchsvollen Stellen endlich mal was gemacht. Und dagegen finde ich jetzt eigentlich auch schwer, etwas zu argumentieren. Im Gegensatz zu dem spanischen Regierungschef.
Ja, das ist peinlich, dass Europa es nicht schafft, in so einer Situation mit einer Stimme zu sprechen und dass also dann ein Ministerpräsident eines ja doch recht wichtigen Euro- und EU-Landes meint, er muss diese Situation nutzen, um da innenpolitisch Punkte zu sammeln und sich irgendwie als Trump-Gegner zu profitieren, indem man da einfach den Amerikanern nicht gestattet, für die Militärschläge und die Versorgung dann die Basen in Spanien zu nutzen.
Das ist auch keine gute Idee, Christian.
Man kann das, vor allem, es hat ja am Ende sowieso keine Bewandtnis. Es ist ja rein etwas fürs Schaufenster, ja. Dann wird das eben verlegt nach Ramstein, dann werden die Flüge halt von dort aus starten. Aber es ist halt wieder etwas, wo Europa nicht geeint dasteht und es zeigt wieder mal diese Schwäche. Europa sitzt nicht am Tisch, Europa schaut wieder mal nur
zu. Ja, also dieses Problem, dass man die europäische Einigung in der Form nicht wirklich fertig gemacht hat, denn es würde ja nur gehen, wenn es eine Art europäischen Nationalstaat mit einer entsprechenden Repräsentanz geben würde, die man auch ernst nehmen kann und nicht so eine komische Kommission und so eine Ratspräsidentschaft und was auch immer es da an Positionen gibt, die aber außer das Thema, dass wir jetzt alle vernünftige Kabel haben und alle mit USB-C laden können und bei den Bananen irgendwie auch was gelaufen ist, zwar nützliche Dinge auf die Straße bringen, aber dann gerade im Bereich Geopolitik eben ein Tiger ohne Zähne sind. Und das fällt dann eben schon auf die Füße. Und das ist ja im Grunde genommen seit Präsidentschaft von Trump 1 das Problem, über das wir auch hier immer wieder gesprochen haben. Und aus einer kommentierenden Perspektive ist es ja viel, viel leichter, den Mann und seine Präsidentschaft zu kritisieren. Als verantwortlicher Politiker möchte ich wirklich nicht in der Haut irgendeines Regierungschefs stecken und in eine Situation kommen, wo ich mit dem Mann oder auch dieser Regierung in eine Verhandlungssituation komme.
Ja, wobei ich würde noch ein bisschen weiter zurückgehen. Du machst das jetzt alles so fest an Trump 1. Also ich habe immer den Eindruck, dass wir in Europa generell noch immer total entsetzt darüber sind, dass ein Land wie Amerika eine politische Agenda hat, gerade mit Blick auf solche geostrategischen Zusammenhänge. Also ich erinnere mich noch gut daran, als damals George W. Bush ins Amt kam, begleitet von seinem mittlerweile verstorbenen Vizepräsidenten Dick Cheney. Und auch dort es um eine ganz klare US-amerikanische Agenda ging, die sehr stark ölgetrieben war, die sehr stark rohstoffgetrieben war. Ja, dass der Irakkrieg, wie wir heute zweifelsfrei sagen können, auf Lügen aufgebaut war, steht auf dem einen Blatt. Aber auf dem anderen Blatt steht eben eine Strategie, die ja dann auch weitergeführt wurde Richtung Energiesouveränität der USA. Und die haben sie ja in den 10er Jahren dann wirklich mit aller Macht ausgebaut und das auch sehr erfolgreich getan. Und Europa scheint für mich immer so dazu stehen, zu sagen, mein Gott, also dieses strategische Kalkül, das ist doch ganz furchtbar. Wir müssen uns doch alle irgendwie lieb haben. Wir müssen doch alle irgendwie zusammen was machen, partnerschaftlich und sonst was. Das wäre alles schön, aber das ist eben nicht die Realität. Wir sind umgeben von Nationen, die eine langfristige Strategie haben, China noch viel mehr und vor allem viel langfristiger, viel geduldiger als die USA. Aber Amerika eben auch und wir in Europa, wir stehen dann irgendwie so dazwischen und wir diskutieren immer noch darüber, ja, in welche Richtung geht's denn und wann wollen wir denn eigentlich losfahren? Und außer dem Konsens, dass wir jetzt mal mehr in Verteidigung investieren müssen und da eine Souveränität herstellen müssen, was ja auch ein 10-Jahres-Projekt ist, wie Präsident Macron schon vor 2 Jahren sehr richtig festgestellt hat, mehr sehe ich einfach nicht. Und da muss man sich halt auch nicht wundern, wenn man entsprechend zerrieben wird. Und dann muss man sich auch nicht wundern, wenn zum Beispiel Reaktionen der Aktienmärkte auf diesen Militärschlag hier in Europa deutlich krasser sind als in den ersten 3 Tagen in den USA.
Ja, das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass es dabei ja um ein Thema geht, wo die USA eine, mit welchen Auswirkungen für die Umwelt, lassen wir mal jetzt wirklich komplett außen vor, aber dennoch eine signifikant bessere Aufstellung haben als wir in Europa und auch als wir in Deutschland. Und das betrifft das Thema Energie. Die USA sind nicht so richtig doll auf Hilfe von außen angewiesen. Für die ist es zwar praktisch, jetzt Zugriff auf dieses venezuelanische Öl zu bekommen, was den Vorlieben der in den USA befindlichen und nicht so voll ausgelasteten Raffinerien eben entspricht aufgrund seiner Schwere. Gut, das ist das eine. Und dieses Öl aus dem Nahen Osten, auf das sind sie vermutlich nicht so besonders angewiesen. Aber sie haben jetzt eben oder sie werden einen gewissen Zugriff auf Verteilungen haben und man hat eben daran auch wieder sehr, sehr deutlich gesehen, wie schlecht aufgestellt auf der einen Seite ein Europa ist, aber welche Abhängigkeitsverhältnisse auch bei den östlichen Nachbarstaaten, die östlich von der Straße von Hormuz, also wenn die Schiffe da quasi gerade rauskommen, da ist ja eine ganze Menge in der Nähe, die auch Energiehunger haben. Da ist Indien, da ist Bangladesch, da ist China, da ist Taiwan, da ist Japan und da ist auch Südkorea. Und Christian, wir hatten in dem Vorgespräch über ein paar Zahlen gesprochen, wo die Energieabhängigkeiten und auch die Lieferanteile von dir ohnehin mal zusammengestellt wurden auf Basis eines Artikels oder mehrere Artikel, die du da gelesen hast. Ich glaube, die Zahlen sind zur Einordnung schon sehr wertvoll, um sich mal klar zu machen, was auf diese Länder da gerade zukommt, wenn, und da ist Panik dann schon ein Stück weit verständlich, wenn diese Straße einfach mal einen längeren Zeitraum geschlossen bleibt.
Ja, also wir haben ja gerade in den letzten Wochen einen veritablen Börsenboom gesehen in Asien, natürlich angeführt von Südkorea. Wobei, wenn man über den südkoreanischen Index, egal ob das jetzt MSCI Korea oder Kospi ist, wenn man darüber spricht, muss man immer bedenken,
reden über zwei,
das ist zwei Hälften. Es ist zur Hälfte Samsung und SK Hynix, die natürlich großartig gelaufen sind, ja, auch mit guten Gründen. Und du hast ja hier mit Gästen darüber auch häufig gesprochen. Und diese Faszination für die Möglichkeiten von KI, die ist natürlich unbestritten. Ja, Chips sind die Zukunft, aber die Börse hat halt durch diesen Militärschlag plötzlich realisiert, naja, ist ziemlich blöd, wenn am Ende keine Energie da ist und dann stehen alle Räder still in diesen Gesellschaften. Und die sind in der Tat besonders abhängig von Energie aus dem Golf. Nehmen wir Südkorea, in deren Energiemix 44% Öl und 20% Gas, im Wesentlichen LNG, also Liquefied Natural Gas. Und 70% dieser Energie wird gecovert durch Importe aus der Golfregion. Dann Taiwan, wo wir natürlich im lokalen Index, im MSCI Taiwan, über ein Drittel mittlerweile Taiwan Semiconductor Manufacturing haben. Ein einziges Unternehmen, gleichzeitig auch das Schwergewicht im MSCI Emerging Markets. Energiemix 36% Öl, 24% Gas und es wird etwa 80% dieser fossilen Energien aus der Golfregion importiert. Jetzt sagt man, da fehlt aber noch relativ viel zur 100. Ja, Taiwan hat einen relativ hohen Kohleanteil übrigens auch noch dabei. Ja, und Japan ist ja auch recht ordentlich gelaufen. Das ist jetzt nicht nur Technologie gewesen. Da waren natürlich auch die Ausgabenprogramme der frisch im Amt eindrucksvoll bestätigten Regierung. Aber gerade wenn man auf den Nikkei schaut, haben wir natürlich da schon ein hohes Gewicht von KI-Fantasiewerten, also wie beispielsweise einer Softbank oder wie einer Tokyo Electron, Advantest auch, sehr etwas merkwürdig konstruierter Index, haben wir oft genug drüber gesprochen. Dann Energiemix Japan, so 35-40% Öl, 20-25% Natural Gas und 95% der Ölimporte Japans kommen aus der Golfregion und etwa ein Drittel des LNG. So, und da sieht man, wenn dann durch die Straße von Hormuz nichts mehr kommt, dann kann man da durchaus auch mal ein paar Tage mit leben. Aber irgendwann wird es halt kritisch, weil dann leeren sich die Vorräte. Und natürlich ist das alles am Ende dann überdies eine Preisfrage. Wir haben also da digitale Souveränität, ja, aber wir haben eben keine Energiesouveränität. Und insofern wird uns ja auch in dieser Situation das bewusst wieder, was die Börse eigentlich schon die letzten 3-4 Monate gespielt hat, nämlich die Rache der Old Economy. Energie, Öl, Rohstoffe, das ist ja für viele dann immer so ein dreckiges Thema, so ein altes Thema, aber das waren die Aktien, die in den letzten Wochen und Monaten am besten gelaufen sind. Und wir wollen ja auch nicht vergessen, der Ölpreis war schon seit Jahresanfang relativ deutlich gestiegen, in Line damit Ölaktien, vor allem die amerikanischen, die halt keine Experimente erstmal abschreiben müssen, sondern die sich immer auf ihre Kernkompetenz, Öl aus dem Boden zu holen und entsprechend zu raffinieren und zu vermarkten, konzentriert haben, die sind halt auch schon entsprechend gut vor dieser Intervention gelaufen.
Ja, und da ist es dann eben so, alles ist darauf angewiesen, auch der asiatische Teil, dass es eben abgestimmte und vor allen Dingen auch funktionierende Lieferketten gibt. Und zwar eben bei dem Rohstoff, den man braucht, um dann andere Rohstoffe wiederum, zum Beispiel Speicherchips, auch produzieren zu können mit der Energie, die man dann zur Verfügung gestellt bekommt. Und in dem Moment, naja, wo gar nicht mehr so richtig sicher sein kann, dass das dann weiterhin so läuft, verändern sich eben Preise und es verändern sich eben auch Sorgen aufgrund von eventuell nachlassenden Profitabilitäten. Was ich dann immer ganz spannend finde, ist, dass das dann singulär vor allen Dingen jetzt bei Südkorea festgemacht wird. Denn es gibt ja ein paar Unternehmen, die durchaus auch auf die Produkte von diesen beiden südkoreanischen Speicherherstellern angewiesen sind und wo das Ganze dann auch Auswirkungen haben kann. Denn in dem Moment, wo es irgendwo anfängt, kritisch zu werden, sind diese Produkte eben nicht so ganz ohne weiteres, wie wir an bestimmten Preisentwicklungen ja auch in den letzten Monaten sehen konnten, auszugleichen. Und von daher wundere ich mich in der Tat auch ein bisschen, dass es jetzt da so diesen ganz, ganz kräftigen Einschlag in Südkorea gibt und man andere Auswirkungsherde da eigentlich weitgehend ignoriert.
Ja, wobei Südkorea hat in den ersten 3 Tagen nach der militärischen Intervention jetzt so 20% verloren. Aber wir wollen ja auch nicht vergessen, wie allein südkoreanische Aktien seit Jahresanfang gestiegen sind. Und auch nach diesen 20% Minus haben die sich über ein Jahr noch verdoppelt auf Indexbasis, also mit den entsprechenden Schwergewichtsanteilen von Samsung und SK Hynix, ja. Und da ist natürlich irgendwann auch nicht nur die Frage nach Kausalität, sondern auch nach Koinzidenz. Fundamentale Faktoren sind das eine, aber irgendwann fließt halt in so einen Momentum-Trade auch so viel Geld, dass dann beim geringsten Rücksetzer oder wenn einfach keine neue zusätzliche Nachfrage nach Aktien kommt, die ganze Sache auch sehr schnell drehen kann. Das haben wir ja bei anderen Märkten auch gesehen, namentlich jetzt mal bei Gold und vor allem bei Silber. Ja, es sind ja Ende Januar dann auch immer mehr spekulative Marktteilnehmer da aufgesprungen auf dieses Momentum und sowas lebt ja dann davon, dass immer noch neues Geld reinkommt, immer noch mehr Leute da sind, die noch mehr für die Feinunze oder im Fall Südkoreas für die Aktie zahlen. Ja, und wenn die dann einfach ausbleiben, wenn das Momentum nur ein bisschen rausgeht, dann werden natürlich diese gehebelten Positionen schnell glattgestellt. Dann rennen plötzlich alle zum Ausgang und es kommen halt nicht mehr alle durch und dann ist halt ein entsprechender Rutsch entsprechend da. Also das ist auch klar und da muss man auch nicht immer nur alles fundamental begründen, sondern irgendwann ist es dann auch einfach die Technik solcher Momentum-Trades, was für Anlegerinnen und Anleger da halt wichtig ist, wenn man diese Volatilität dann auch mal ein bisschen begrenzen will im Portfolio und sich dann Positionen halt wie eine SK Hynix in kürzester Zeit so verdoppelt, verdreifacht, vervielfacht haben, je nachdem, wann man eingestiegen ist, ist ja immer die Möglichkeit, auch mal einfach einen Teilgewinn mitzunehmen. Nicht aufgrund der Devise, an Gewinnmitnahmen ist noch keiner gestorben, ja, abgedroschene Phrase, sondern ganz einfach, wenn man sagt, okay, das ist vielleicht auch über die persönliche Zielgewichtung hinausgegangen. Deswegen auch bei Gold hat das ganz gut funktioniert Ende Januar, da einfach mal zu sagen, irgendwann hat man so eine Grenze, die man sich am besten vorher setzt, wenn man einsteigt, was man als maximale Gewichtung akzeptiert. Und wenn es darüber hinausgeht, dann schneidet man halt mal ein bisschen was ab.
Du willst schnell wissen, was an den Märkten und in der Wirtschaft los ist, ohne langes Suchen im Netz oder auf Social Media Sites? 5 nach 6 bringt dir jeden Abend die 5 wichtigsten Wirtschaftsnachrichten des Tages. Klar, kompakt und kostenlos. Ob Unternehmen, Börse oder Geopolitik, du liest, was heute wichtig ist. Kein Lärm, kein Spam, einfach relevante Infos auf einen Blick. Jetzt anmelden auf 5nach6.de und jeden Tag fundiert informiert sein. Und manchmal geht es ja auch schneller. Also ich erinnere mich bei Gold immer noch daran, dass ich jahrelang davon gesprochen habe, bei 3.000 US-Dollar meine Goldposition dann mal ein bisschen spürbar reduzieren zu wollen. Ja, und gemacht habe ich es dann auch erst bei 4.500. Also weil dieser Trend einfach so stark war, dass während des Nachdenkens, das doch jetzt mal zu tun, es wirklich immer höher ging. Und
ja, da kommt dann, da kickt dann die Gier rein.
Nee, also das, ohne Scheiß, das war keine Gier. Also das hatte nichts mit Gier zu tun.
Natürlich. Du sagst, du willst dann schon das Momentum ausreiten, weil es könnte noch ein bisschen
weiter. Nee, das traue ich mir nicht zu. Also das.
Ja, aber in dem Moment, wo du argumentierst und wirklich ein Konstrukt hast und sagst, okay, ich habe einen Goldanteil von 10% und wenn der über 15% geht, einfach nur als Beispiel, dann nehme ich 1% insgesamt, also 1 Prozentpunkt weg, reduziere auf 14 oder reduziere auf 12,5%, dann hast du eine klare Vorgabe, ja, und bist immer noch weiter investiert. Und wenn du dann sagst, nee, ich reite das jetzt weiter aus, weil eigentlich war mein Maximum 15%, aber da ist so schönes Momentum drin, ich ziehe das auf 20, ist das eine Gier? Du kannst versuchen, diese Gier zu beherrschen, kannst du dann ja auch noch einen Stopkurs dahinter legen oder so, aber es ist doch auch nicht schlimm, wenn man sagt, man ist da ein bisschen gierig und man will das Momentum mitnehmen.
Ich würde das ja auch sofort zugeben, aber du weißt es ja auch aus der Gesprächsbegleitung, die wir dazu hatten, dass es an der Stelle eben einfach nicht so war. Ich hatte dann simpel und ergreifend auch ein bisschen Schiss, mit dem ganzen Gold durch Berlin zu fahren und das dann irgendwann abgeben zu müssen. Ich musste in der Tat auch dann erstmal mir darüber klar werden, was ich in der Goldsendung seinerzeit ja auch zum Ausdruck gebracht habe, wie dann eben Unterschiede von Spotmärkten zu Ankaufsmärkten auch sind, dass die Spreads da eben schon ein bisschen weiter sind. Und du hast natürlich vollkommen recht, in dem Moment, wo ich das auf einer Portfolioebene mache, zum Beispiel mit dem ja hier regelmäßig genannten EUWAX Gold 2, ja, da habe ich natürlich gar kein Problem, genau so eine Allokationsentscheidung so zu treffen. In dem Moment.
Da ist dann deine Allokationsentscheidung vor allem, oder wenn es dann um den Verkauf ging, dass du dann eine saubere Abgrenzung machst, was FIFO angeht, ja, dass du eben sicherstellst, dass du die richtigen Stücke
hast. Das war an der Stelle kein Problem, weil ich habe dann einen größeren Satz Barren genommen. Wenn
man vielen Depots hat, sollte man dann auch immer gucken. Also wenn man 3-4 Depots hat und da ist überall ein bisschen.
Achso, wenn man Depots hat, ja. Aber es ist ja auch bei effektivem Gold möglich. Du kannst ja einfach sagen, nach dem Motto, du nimmst bestimmte Stücke, die du eben hast, und wenn du dann die entsprechende Kaufabrechnung hast, zum Beispiel zu dem Wiener Philharmoniker, zu der Wiener Philharmoniker Gold, und dann kannst du eben die auch verkaufen und dann sind es ja genau auch die Stücke. Und das ist ja dann auch in der effektiven Betrachtung genau das Gleiche. Und wenn du eben die 50 oder die 100 oder die, was weiß ich, was ihr für Barren da so rumliegen habt, Barren habt, bei mir waren es maximal 100 Gramm Barren, weil die also am Anfang waren die noch einigermaßen überschaubar und irgendwann war das auf einmal schon signifikantes Geld, ein so ein Ding. Und es waren halt mehrere. Und also da, ne, da dann im Clean Smart mit den Dingern durch Berlin zu fahren, da dachte ich mir.
Fühlst du dich da unwohl, ja?
Ja.
Du mich? Verkommen. Oh nö. Also ich mach's jetzt nicht. Ja. Ich habe sehr, sehr bescheidene Goldvorräte nur daheim.
Ja, 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 ja. Ja. Ich hätte sie ja auch nicht daheim. Ich hatte sie eben bei einer Bank, aber.
Aber nicht bei der Sparkasse in Gelsenkirchen. Nee,
das wäre jetzt auch mein Gag gewesen. Nein, glücklicherweise nicht. Und also ich muss eben auch dazu sagen, mein Gold war auch sauber dokumentiert. Man hört ja so ein paar Sachen in Gelsenkirchen, waren möglicherweise nicht so ganz sauber dokumentiert. Und so der Nachweis über die Mengen und auch über die Herkunft des Geldes sind wohl für einige Leute nicht so locker. Nee, das Problem hatte ich nicht. Ich hatte nur das Problem, dass ich mit einem, also für mich schon einigermaßen signifikanten Betrag, also einem sehr signifikanten Betrag, ja, dann in meiner Barberjacke, in verschiedenen Dingern.
Das, schön, das sind diese großen Taschen der Barberjacke. Das ist ja auch gut. Und das ist ja auch dieser feste Stoff. Ne? Der reißt nicht so schnell. Das ist witzig.
Und unwitzig, ich bin halt aus dieser Filiale raus und dann dachte ich schon, okay, jetzt bloß schnell dahin und das bloß schnell abwickeln und dann eben auch bei einem Händler, dem ich eben ein entsprechendes Vertrauen entgegenbringe, weil außer, dass du da dein Gold abgibst und dann Zettel bekommst mit der Aussage, ja, wir überweisen dir das, hast du ja dann auch nichts. Also ist schon
wichtig, ja. Das ist Vertrauenssache. Also bei Silber wäre das natürlich noch schwieriger gewesen, ja, wenn du da signifikante Vermögenswerte einfach unterbringen willst, ne, dann bricht die Achse vom Smart. Ja, und da reicht auch keine Barberjacke mehr.
Ne? Ich würde ja normalerweise total gerne sagen, dass es ein total überflüssiger Gag ist, aber er trifft einfach zu. Also ab bestimmten Mengen Silber hat man da in der
Nein, bei Silber ist es halt so, dass der, es war ja früher noch krasser, die Differenz, die Gold-Silver-Ratio und was ja auch dann einfach immer so ein Fragezeichen hinter diese Wertspeichereigenschaft von Silber einfach mit Blick auf die physische Praktikabilität setzt. Das ist einfach absolut gesehen zu billig.
Aber und ihr könnt euch halt ungefähr vorstellen, wie unsere Telefonate ablaufen und wie unser Telefonat auch am Sonntag abgelaufen ist, wo wir auf einmal vom Hündchen auf Stöckchen und auf das Blättchen am Stöckchen gekommen sind. Genauso lief es jetzt hier auf einmal auch, denn eigentlich wollten wir ja über Chancen und Risiken sprechen und wir sind ja eigentlich erst mit einem Risiko so einigermaßen durch. Und das ist Geopolitik, die Aufstellung Europas, die da eben diese Besonderheit hat, dass Europa weiterhin eine hohe Importabhängigkeit hat, dass wir eine empfindliche, in Teilen noch vorhandene, Industrie haben und dann eben nebenbei auch aufkommt, dass diese großartige neue Energieministerin, die wir ja haben, ganz überrascht auf einmal festgestellt hat, hoppala, die Gasspeicher sind ja gar nicht mehr so richtig voll und das ist eigentlich gar nicht so gut, dass die nicht so richtig voll sind, weil Gas hat sich auch latent verteuert in den letzten Tagen. Aber finde ich schön, dass die lautesten Kritiker und die auch noch mit Erfahrung aus einer bestimmten Energieindustrie kommen, dann sich auch mitunter als Vollpfeifen rausstellen.
Ja, wobei, da muss man natürlich bei allen Risiken jetzt, wenn wir auch vielleicht jetzt mal nicht nur über die nächsten 2-3 Tage oder Wochen sprechen, die längerfristige Perspektive sehen und auch mal ein Good-Case-Szenario aufmachen. Denn grundsätzlich, wenn es gelingt, im Iran eine so weitgehende Schwächung dieser Terrorkräfte hinzukriegen, dass man da vielleicht eine Übergangsregierung hat oder zumindest eine Regierung, die nicht mehr offen feindselig ist gegenüber den Nachbarn, gegenüber Israel, gegenüber dem Westen.
Gegenüber der eigenen Bevölkerung wäre auch schon mal was.
Dann ist das, ja, wir wollten mit Blick auf den Ölmarkt, das ist ja ein ganz wichtiges Thema, dass man dann einfach ja zwei der größten Ölproduzenten, gerade mit Blick auf die Reserven, nämlich Venezuela und Iran, aus dieser wirklich stark disruptiven Rolle herausgekriegt hat. Und das ist natürlich für die Versorgung der Welt mit Öl. Und wir brauchen das Öl halt immer noch und werden es auf Jahrzehnte hinaus noch brauchen. Und dann auch mit Gas eine sehr, sehr gute Nachricht.
Ja, Es gibt aber in der Tat, also der Good Case in der Tat, der ist wichtig, dass wir ihn haben und dass er auch nicht in irgendeiner Form so am Rande ist, denn in der Tat, in einer friedlichen Situation lässt sich auch viel besser wirtschaften, auch weil die Menschen eine ganz andere Form von Zuversicht und eine andere Form von Zukunftsfreude haben. Da kommen wir aber in den nächsten Wochen und Monaten auch noch auf so ein paar Dinge sicherlich zu sprechen, die da wieder die Stimmung ein bisschen verhageln könnten. Und wenn wir Christian, weiter über das Thema Risiken sprechen, dann sind wir auch relativ schnell bei dem Thema Inflation, was jetzt unter anderem unterstützt werden kann durch gestiegene Energiepreise, aber auch auf das Thema Zinsen und Staatsverschuldung. Also diese beiden Pfade, die werden auch interessanter. Zum einen dadurch, dass wir in Europa uns eben höheren Preisen ausgesetzt sehen. Zum anderen, dass sich auch in den USA immer weiter vielleicht eine Inflation mal abschwächt, aber dabei dann eben ja trotzdem dieses hohe Preisniveau, was in der Inflationsphase erreicht wurde, nicht abgebaut wird, sondern nur noch schwächer steigt. Und eben ein US-Haushalt, der im Grunde genommen schon vollkommen aus den Fugen geraten ist und wo man sich dann schon fragt, was kommt da wohl aus Washington, aus Mar-a-Lago als nächstes auf uns zugeflattert?
Ja, keine Ahnung. Ich denke, wir können auch mal festhalten, also bei Inflationsgefahren geht es jetzt nicht nur um Öl, sondern sicherlich auch darum, dass Trump ja alles tut, damit die amerikanische Wirtschaft nicht nur läuft, sondern richtig heiß läuft. Ja, also das Wall Street Journal nannte das mal the Red Hot Economy. Natürlich auch mit Blick auf die Zwischenwahlen zunächst. Ja, und wenn so eine Wirtschaft irgendwann überdreht angesichts dieser ganzen stimulierenden Maßnahmen, die ja auch aus der Big Beautiful Bill kommen, die ja jetzt erst seit Anfang 2026 überhaupt zur Gänze greift, wenn man das alles mal aggregiert, da ist einfach schon immenses Inflationspotenzial da. Ob sich das materialisiert und wie schnell, das ist äußerst schwierig. Wir haben ja dann auch noch die Zölle mit dabei. Also ich will da keine Prognose wagen, aber die Erfahrung lehrt halt, dass auch sowas wie Zölle eigentlich erst immer so mit 12 bis 15 Monaten Verspätung einsickert. Über Zölle redet momentan gar nicht, niemand.
Man weiß ja gar nicht, welche gerade gelten.
Genau.
Hat das amerikanische Gericht recht? Hat der Präsident recht? Gilt der neue Zoll? Gilt der alte? Wann wird das Gericht irgendwie neu besetzt? Also da sind ja verschiedene Unklarheiten da. Klagen die ganzen Staaten jetzt eigentlich gegen die Zölle, die sie bezahlt haben, oder trauen sie sich das nicht?
Ja, also einzelne Unternehmen klagen ja, ne? Also FedEx beispielsweise wird da an vorderster Front genannt. Dazu haben wir halt die Neubesetzung des Fed-Shares, ja, dann in einer solchen geopolitischen Phase, eventuell, wenn dieser Militärschlag im Iran halt nicht innerhalb weniger Tage oder Wochen vorbei sein wird, wird es natürlich auch kritisch, auch mit Blick auf die Staatsausgaben. Und also ich finde es wirklich bemerkenswert, wie viele Leute da versuchen, exakte Prognosen rauszuhauen, wo jetzt Zinsen hingehen und wo beispielsweise der Dollar hingeht. Ich wäre da extrem vorsichtig. Das ist so eine Nebelwand und wir wissen gar nicht, was dahinter steht. Wir sollten uns nur darauf gefasst machen, dass wir erhebliche Volatilitäten sehen werden, sowohl bei Zinsen als auch bei Währungen. Und wir sollten gleichzeitig immer im Hinterkopf halten, dass es natürlich ein ganzes Arsenal von fiskalpolitischen Instrumenten oder auch Abenteuern gibt, die eine Notenbank bei Gelegenheit rausholen könnte, um beispielsweise die Zinsen in die gewünschte Richtung zu lenken, auch gegen das, was man am Markt vielleicht gerne hätte. Also sprich, wer sagt uns denn, dass Kevin Warsh nicht irgendwann doch anfangen wird, die langfristigen Zinsen nach unten zu schleusen, weil, nachdem die Bilanzsumme ein bisschen geschrumpft ist, bei der Fed natürlich Anleihenkäufe wieder aufgenommen mitgenommen werden könnten. Das ist etwas, was er bislang in seinem Schaffen eher kritisch gesehen hat. Auch wollte er grundsätzlich die Rolle der FED wieder mal zurückfahren. Aber was das in einem geopolitischen Stressszenario noch wirklich an Aussagekraft für Prognosen hat, das steht auf dem anderen Blatt. Insofern, ich würde mich da überhaupt nicht festlegen. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass man sich da im Portfolio entsprechend breit aufstellt, dass man mit jedem möglichen Outcome halbwegs leben kann. Auch immer um den Preis, dass dann vielleicht 2, 3, 5 Entscheidungen, die man getroffen hat, retrospektiv eben nicht optimal waren im Rahmen einer Asset Allocation. Aber das ist über jeden Zeithorizont so, wenn man eben sich diversifiziert aufstellen möchte.
Ja. Zeit für eine kurze Werbeunterbrechung. Kurzer Hinweis auf unseren Sponsor Scalable Capital. Die haben ein neues Feature, das für alle Eltern spannend sein dürfte. Kinderdepots. Ihr könnt jetzt also auch für eure Kinder ein Depot eröffnen, um frühzeitig den Grundstein für den Vermögensaufbau zu legen. Scalable wird damit zum Broker für die ganze Familie, zu sensationellen Konditionen. Alle Details dazu findet ihr wie immer verlinkt in den Shownotes und natürlich in eurem Konto. Weiter geht's mit Echtgeld TV. Und ein paar tausend Jahre nach Sokrates, der ja irgendwann mal mit der relativ simplen Botschaft, ich weiß, dass ich nichts weiß, eine gewisse Berühmtheit, auch noch mit ein paar anderen Fragen und auch noch mit ein paar anderen Gesprächen, die dann aufgezeichnet wurden, erlangt hat, kam da jemand um die Ecke, der auch so ein bisschen als Kapitalmarktphilosoph in den letzten Jahren insbesondere aufgetreten ist. Und wir haben dazu im Jahr 23, genauer gesagt im Oktober 23, schon mal eine Sendung gemacht und haben uns mit dem All-Weather-Portfolio von Ray Dalio beschäftigt. Ich habe mal zumindest 3 Zitate aus dieser Sendung noch mit auf die Wiedervorlage gepackt. Und da geht's bei einer Investmentweisheit, die er seinerzeit in der Sendung hatte, wo wir auch etwas über ihn gemacht haben, wo wir insgesamt 14 Weisheiten von ihm hatten, aber heute gibt es nur 3, die dann eben auch zu diesem All-Weather-Portfolio passen. Es gibt 2 Haupttreiber für die Renditen von Anlageklassen, Inflation und Wachstum. Wenn das Wachstum langsamer als erwartet ist, fallen die Aktien. Wenn die Inflation höher als erwartet ist, fallen Anleihen. Wenn die Inflation niedriger als erwartet ist, steigen Anleihen. So, und auf der Basis, das war quasi der Einstieg in diese Grafik, die ja im ersten Schritt noch nicht ausgefüllt ist, wo es im Grunde genommen darum geht, eine Strategie auszuarbeiten, die für die verschiedenen Marktphasen, Markterwartungen ausgerichtet ist, nämlich von steigenden Märkten auszugehen oder von fallenden Märkten auszugehen und in einem Wachstumsumfeld zu sein oder in einem Inflationsumfeld zu sein und da im Grunde genommen sich so aufzustellen, dass man für alle diese 4 abgeleiteten Phasen so aufgestellt ist, dass es passt. Und das ergänzt Dalio vor allen Dingen auch noch mit einer Weisheit. Christian, ich glaube, die finden wir auch beide ziemlich gut. Nämlich, wer kein Gold besitzt, kennt weder Geschichte noch Wirtschaft. Und wenn man dann sich das Ganze komplett anguckt, dann sieht diese All-Weather-Strategie eben so auf, dass diese 25% Häppchen jeweils etwas anders verteilt werden, aber dann in einer gewissen Gesamtheit ein spannendes Portfolio ergeben.
Ja, ich finde ja, habe ich damals auch schon in der Sendung gesagt, die Rezeption von Ray Dalio gerade hier in Deutschland unglaublich spannend. Ja, man nimmt ihn ja immer nur als den Warner und Mahner wahr. Ich glaube, man müsste mal so bei Google gucken, wie viele Treffer es für Ray Dalio gibt und wie viele Treffer dann sind, Ray Dalio warnt. Also da müsste ein relativ hoher Prozentsatz sein. Ja, und viele Warnungen, viele, wie du das nanntest, philosophische Erwägungen sind ja durchaus interessant, um einfach die eigene Meinung zu schärfen und einfach auch mal das eigene Gehirn ein bisschen zu trainieren. Ja, darüber hinaus, er hat ja auch jetzt einiges wieder gepostet, das, was er einfach wirtschaftshistorisch publiziert, ich finde es super interessant. Ja, nur man muss es nicht immer mit dieser Leichenbittermine verfolgen. So Ray Dalio warnt, Ray Dalio, der Untergangsprophet. Ray Dalio ist ja zunächst mal jemand, der an Märkten seit Jahrzehnten mit seinem Unternehmen und Hedgefonds Bridgewater Associates in Summe extrem erfolgreich investiert. Und das kannst du ja nicht machen, wenn du immer auf Untergang gehst. Also sie haben ja auch bei Bridgewater einen ganzen Schwung an Aktien. Ja, ich habe mal geguckt bei Guru Focus, da sind ja immer dann nur die Long-Only-Positionen drin. Ja, aber größte Position bei den Long-Only-Positionen ist tatsächlich der S&P 500 ETF von State Street. Da frage ich natürlich, warum nehme ich mir einen Hedgefonds, der 2% kostet, und am Ende habe ich einen S&P 500, aber vielleicht hat er dann komplexe Short-Strategien dagegen gestellt und so. Der hat dann weitere 10% im iShares S&P 500, ja, und dann kommt ein Nvidia. Also insofern finde ich das wichtig, auch was wir damals gemacht haben, einfach die Wahrnehmung von Ray Dalio mal ein bisschen wegzuholen, vom Untergangspropheten hin zu jemandem, der wirklich nachhaltig an den Märkten Geld verdient und der ja auch sein Wissen darüber immer geteilt hat, seine Erfahrungen geteilt hat und das eben auch in konstruktiver Form. Und letztendlich, was ja dann rauskommt bei diesem All-Weather-Portfolio, ist nichts anderes als eine sehr diversifizierte Allokation über die liquide investierbaren Assetklassen mit einem sehr starken Gold- bzw. Rohstofftilt, mit einer Breite von Anleiheninvestments, wie man die im klassischen Kernportfolio eines Privatanlegers eher nicht findet. Aber gerade deswegen ist das ja auch so inspirierend. Und deswegen haben wir ja auch mal geguckt, wie man das denn nachbauen könnte, was Ray Dalio hier in abstrakter Form geschrieben hat, konkret mit ETFs im Portfolio.
Dazu gab es damals schon diese klitzekleine Übersicht, die wir an einer Stelle in der Tat geändert haben, weil wir mit dem Scalable MSCI All Country World ETF eben ein Produkt haben, was die Aktienmärkte breiter, als wir es damals dargestellt hatten, abbildet und vor allen Dingen auch, stehen wir auch drauf, deutlich kostengünstiger. Und von daher ist der hier einfach.
Plus die hybride Replikation, die meine Kollegen sich haben einfallen lassen, die natürlich auch vor allen Dingen langfristig ein wichtiges strukturelles Argument ist.
So, da haben wir das steuerliche Thema nämlich auch noch mit drin, was ja dann genau diesen Vorteil bringt, den wir auch in verschiedenen Interviews, die wir hatten, immer mal wieder dargestellt haben, wo genau eine solche Struktur ja totalen Sinn macht. So, hier wird also auf diese 25%-Varianten dann immer gegangen. Growth rising, growth falling, inflation rising und inflation falling. Also falling und rising jeweils für die Marktumfelder und ansonsten eben das Wirtschaftsfeldumfeld. Also hier die Zusammensetzung, das packt man im Grunde genommen alles aufeinander und blendet damit. Und deswegen zur letzten Weisheit, die ich hier auch nochmal wieder vortragen will, weil es schon eine sehr schöne ist. Ich mag die total. Weil hier zum Ausdruck gebracht wird, dass eben das kurzfristige Denken leider bei vielen Leuten immer noch sehr, sehr präsent ist. Und ich erlebe es immer noch, obwohl der Echtgeld-Kommentarbereich ein insgesamt sehr, sehr, sehr guter ist. Aber trotzdem, an der einen oder anderen Stelle kommen eben vor allen Dingen kurzfristig orientierte Kommentare, wo ich dann sage, es ist nicht so wichtig, auf einer Basis von 5 Tagen, 5 Wochen, auch nicht unbedingt von 5 Monaten recht zu haben. Auf 5 Jahre würde ich ganz gerne richtig liegen und mit meiner Meinung die Sachen treffen. Und das ist für mich und sollte aus meiner Sicht eben auch für euch der entscheidendere Zeitraum sein. Der größte Fehler, den Investoren machen, ist zu glauben, dass das, was in der jüngeren Vergangenheit passiert ist, wahrscheinlich anhalten wird. Sie gehen davon aus, dass etwas, das in der jüngeren Vergangenheit eine gute Investition war, immer noch eine gute Investition ist. Das sehen wir.
Ist ja auch so. Das ist ja auch so. Das, was in der jüngeren Vergangenheit eine gute Investition war, ist immer noch eine gute Investition. Bis eben das Gegenteil.
Sich dann
ja. Und da sind wir halt dann, das hat ja zwei Seiten. Einerseits haben wir ja das Thema Momentumstrategie auch häufiger reflektiert und Trends können sehr lange laufen und man sollte ihnen sehr lange folgen. Gleichzeitig hat Ray Dalio ja gerade hier beim All-Weather-Portfolio dieses Thema der verschiedenen Asset-Klassen und er zeigt ja in seinen Papieren und Studien sehr genau, dass eben nicht jede Asset-Klasse in jedem Szenario optimal ist und warum es so ist und das wissen wir ja auch und deswegen also nur zu sagen, weil Anleihen beispielsweise in den Jahren 2015 bis 2022 zinsfreies Risiko statt risikofreiem Zins waren, braucht man sie nicht, ist halt einfach zu kurz gesprungen, sondern Anleihen sind, seit es wieder Zinsen gibt, natürlich auch eine Asset-Klasse und sie hatten auch davor eine gewisse Funktion und deswegen gehören sie auch an dieses All-Weather-Portfolio, genau wie die anderen Assets und ja, Gold hat momentan ja so eine Phase, dass man sagt, was spricht eigentlich nicht für Gold, ne? Irgendwie spricht alles für Gold. Ihr sagt, ich bin stark in Gold investiert seit vielen, vielen Jahren, aber ich erinnere mich auch noch daran, dass es schon mal so eine Phase gab, in der alles 2011 für Gold war. Genau, also ich meinte jetzt nicht die 1980er, weil damals habe ich mich noch nicht so für Gold interessiert, abgesehen von diesen goldenen Schokotalern, die ich als Kind schon immer gern hatte.
Stars von Lindt.
Ja, genau. Ja, die mochte ich ja nicht. Ich bin ja eher für die Kinderschokolade. Aber wirklich 2011, damals der Höhepunkt dieser Eskalation der Staatsschuldenkrise, wie man es damals genannt hat. Die USA haben ihr AAA-Rating bei Standard & Poor's verloren. Es wurde offenbar, dass die Euro-Krise mit den Stabilitätskriterien ziemlich schief liegt. Und da gab es auch, jetzt kommt die große Inflation. Die Finanzkrise lag gerade hinter uns. Jetzt muss man Gold haben, dann hat es wirklich 7 Jahre gedauert, wenn du am Hochpunkt 2011, Ende des Jahres, Gold gekauft hast, bis du wieder Break-Even warst und zwischenzeitlich hattest du einen Rücksetzer von über einem Drittel. Den musste man einfach aushalten. Wer damals dann irgendwie 2014 gesagt hat, ach, ist doch alles Mist mit diesem Gold, ja, der hat halt genau am Tiefpunkt verkauft und da ist halt auch wieder das Thema Reallokation und Rebalancing im Rahmen eines strategischen Konzepts. Man kann natürlich auch mit Teilen des Portfolios immer versuchen, ist auch eine valide Strategie, immer dort zu sein, wo gerade die Luzi spielt. Ja, und da sind wir zum Beispiel wieder beim Momentum oder auch bei deinen gleitenden Durchschnitten. Man kann aber auch sagen, man macht das Ganze wirklich als strategische Asset Allocation als Basis. Und dann sind wir bei Ray Dalio als einem Vorschlag dafür. Und dann sind wir halt auch bei einer Situation, wo du dann Gold gehalten hast und beim Rebalancing Gold in dieser Phase auch entsprechend aufgestockt hast und dann jetzt in den steilen Aufwärtstrend natürlich auch wieder gegeben hast.
So, und dann, wir sind jetzt immer noch bei dieser Grafik, die ihr eingeblendet seht und keine Angst, in den Unterlagen, wegen der ihr anhalten könnt, die ihr euch runterladen könnt, sind natürlich auch neue Grafiken mit dabei. Also eine zu dem All-Weather-Portfolio, wie es sich entwickelt hat. Was mir hier vor allen Dingen auch nochmal wichtig ist zu zeigen, ist dieser Unterwasserchart. Den haben wir jetzt hier bis irgendwie Ende 23, wo man eben deutliche Ausschläge sieht und dann auf die Achse guckt und sieht, Moment mal, diese deutlichen Ausschläge, die so ganz schrecklich wirken, da reden wir über Kursrückgänge von 12%. Und das ist eigentlich das Beeindruckende, was ich hier sehe, dass dieses Portfolio ab einer Berechnung von 2004 eben im Maximal Drawdown im Bereich von 13% in der Spitze einmal war, ein weiteres Mal dann etwas über 10% verloren hat und die Spitzenreiter nach unten 3, 4 und 5 waren im Bereich 9, 8 und unter 7%. Das ist schon so unter wie läuft eine Wertentwicklung eigentlich ab? Eine sehr, sehr beeindruckende Entwicklung. Und damit können wir von der Grafik, die hier noch bis 23 läuft, eben auch direkt auf die Grafik übergehen, Christian, wo du netterweise markiert hast, wo wir bis zum letzten Mal gekommen sind, nämlich direkt vor einem kleinen Zwischenstopper Ende 23, als wir die Sendung im Oktober aufgezeichnet haben und wo es dann eben trotzdem nochmal weiterging. Und ja, ein pures Aktienportfolio über den MSCI All Country World Index abgebildet seit 2004, hätte bei der Wertentwicklung besser abgeschnitten. Aber wenn man sich mal vergegenwärtigt, dass dieser Indexwert eben einmal bei etwa 550 Punkten liegt für das Ray Dalio Portfolio seit 2004 und bei dem reinen Aktienportfolio eben gerade mal kurz davor ist, bei der 700 anzukommen, ist insbesondere vor dem Hintergrund dieser Rückschläge, die in den Zwischenzeiten zu verkraften waren, wiegt vor allen Dingen bei mir die Erkenntnis, dass ich das saumäßig beeindruckend finde.
Ja, natürlich ist das beeindruckend, wobei man kann das ja auch sehr klar an was festmachen. Ja, es liegt eben daran, dass wir hier 20% Goldanteil sind. Das ist ja ein jährliches Rebalancing, was wir hier dann vorsehen. Also einfach mal ganz schematisch. Ja, und da ist natürlich klar, Anleihen haben nicht so wahnsinnig großartige Performance-Beiträge geliefert, aber in der Zeit unserer Nachbetrachtung jetzt auch den großen Drawdown hinter sich gehabt, ja, 2022, was ja historisch runtergegangen im Zuge der Zinswende, aber seitdem sind die Zinsen zwar leicht gestiegen, die Renditen in den meisten Märkten, aber es gab halt auch wieder Zinsen, die man dann entsprechend vereinnahmen konnte und die dann ja Erträge darstellen, mit denen man so gewisse Kursverluste dann auch abpuffern konnte. Aber das wesentliche Thema ist halt einfach Gold. Wenn wir nur über die letzten 3 Jahre insgesamt mal gucken, ja, Gold plus 150% und der MSCI All Country World eben so also plus 60%. Ja, und wenn du also eine 20% Position hast, selbst wenn du sie jährlich wieder rebalancierst, die sich verdoppelt hat, mehr als verdoppelt hat, verzweieinhalbfacht hat, ja, dann kommt das natürlich in der Wertentwicklung zugute. Und ja, das ist ein bisschen ja die Message von All Weather. Alles hat seine Zeit und man muss halt dann auch konsequent dabei investiert sein. Wobei wir natürlich immer auch darüber diskutieren können und auch im Rahmen dieser Sendung sollten, ob diese Auswahl, wie wir sie damals ja sehr schematisch gemacht haben und auch sehr einfach, wirklich mit dem Gedanken, ein Produkt pro Asset-Klasse, ob das der Weisheit letzter Schluss ist oder ob man das nicht anders machen würde, insbesondere wenn man sagt, naja, es müssen halt nicht 6 Produkte sein, es dürfen halt auch 10 sein, weil es kostet ja nicht mehr.
Ja, wobei, also lustigerweise, bei mir wäre die Equity- und Commodity-Komponente beispielsweise eine Geschichte, wo ich persönlich, um es trotzdem einfach zu halten, jetzt erstmal sagen würde, also wenn man es auf 3 Produkte ausdehnen wollte und du ahnst, worauf ich hinaus will, natürlich würde ich dem Scalable MSCI All Country World ETF etwas zur Seite stellen. Wo?
Ich dachte, Mr. Equal Weight ex-USA muss doch jetzt, das war die Vorlage und du hast sie nach so einem kleinen Dreher und nochmal so einem Haken geschlagen, hast du sie verwandelt. Ich wusste.
So, also von daher, da würde in der Tat.
Da sind wir halt doch immer noch wie Robben und Rebbe.
Aber da muss auch eins nicht passieren. Also das muss nicht dieser Equal Weight, also von dem habe ich mich ja im Grunde genommen dadurch verabschiedet, dass ich diese Breite aufstelle, die ein All Country World hat und die auch die anderen ex-USA ETFs haben, eben bevorzuge, die sind ja nicht Equal Weight, wenn ich da richtig informiert bin.
Das heißt, ich muss also jetzt demnächst bei X-Trackers ein Dankgebet ablegen, dass sie dich geheilt haben vom Wertpapier-Sozialismus, von der Gleichmacherei, vom Equal Weight.
Nee, ja. Ich finde die grundsätzlich schon weiterhin noch gut, aber man muss ja bei bestimmten Sachen dann eben auch sehen, was eine für Anleger, die das möglicherweise wirklich als eigene Strategie haben, erstmal das Sinnvollere ist. Und da geht es ja dann weniger um meine persönlichen Vorlieben, sondern da geht es eben auch darum, was dann für die meisten Anleger das ist, wo sie auch den besseren Zugang, das höhere Wohlfühlgefühl haben. Und da muss man dann eben auch dann sagen, also so sehr ich diesen, wer nicht weiß, worauf wir da gerade so im internen Ping-Pong abheben. Es ist der FunEgg Equal Weight ETF, den ich seinerzeit sensationell gut fand, den ich immer noch sehr, sehr gut finde, aber der eben auf Basis seiner Anzahl von Werten und des eingebauten ESG-Filters, den man möglicherweise nicht unbedingt haben will, und der Limitierung auf 250 Werte, eben auch die eine oder andere Schwäche hat. Und im Vergleich, das kommt jetzt noch dazu, eben auch teurer ist. Also wir reden da eben darüber, dass dieser ETF 0,2% pro Jahr kostet. Und wenn ihr eine Kombination macht, wie es bei mir in den Unternehmen alle machen, die im Ansparbereich tätig sind, die haben ihre Kernallokation zu zwei Dritteln im Scalable MSCI All Country World und zu einem Drittel im ebenfalls Xtrackers Produkt ex-USA investiert und haben damit eine Aktienkostenquote von 0,05% pro Jahr. Und niedrige Kosten sind ja dann auch ein klitzekleines Argument, den man mal anbringen kann. Und deswegen,
deswegen würde ich das auf. Das halten wir schon mal fest. Also du willst beim Equity-Bereich, kann man was machen, würdest du jetzt nicht unbedingt machen. Sehe ich auch so, das ist eine Frage der persönlichen Präferenz. Immerhin anders als zu dem Zeitpunkt, wo wir damals gesprochen haben, gibt es diese Möglichkeit, das entsprechend nachzuwirken. Man kann ja dann auch, wenn man nicht nur die etablierten Industrieländer stärken will, abseits der USA, sondern auch noch die Emerging Markets stärken will, kann man ja ein Emerging Markets ETF. Du wirst wahrscheinlich immer ein All Country Asia oder ein Emerging Markets Asia dazu nehmen. Ja, mir würde dann Lateinamerika da fehlen, wird vielleicht einiges auch ein bisschen granularer machen, aber grundsätzlich sind wir uns da einig. Bei Gold würdest du auch weiterhin sagen, das ist deine Rohstoffposition, also kein Silber dazu, keine weiteren Metalle und keine Energieträger.
Ja.
Okay, also ich würde es, als wenn es ein Produkt sein müsste, wäre es weiterhin ganz klar Gold, verbriefte Form, Auslieferungsanspruch, physisch hinterlegt, Euwax Gold 2. Wenn es ein bisschen diversifizierter sein dürfte, würde ich halt schon eine kleine Prise Silber mit dazu nehmen und um die Industriemetalle insgesamt abzudecken, auch den ich ja auch lange Jahre hier immer wieder erwähnt habe, den Van Eck Global Mining ETF, wo man ja Metalle mit unternehmerischer Perspektive in breiter Diversifikation hat. Das erscheint mir weiterhin als eine gute Diversifikation. Wie gesagt, wenn es mehr Produkte sein sollen, kann man das mit dazu nehmen. Das Zentrum, einfach auch aufgrund der Portfolio-Eigenschaften, da ganz klar weiterhin Gold.
So, und dann kommen wir eben zu dem Produktbereich, der verhältnismäßig wenig Anteil auf den ersten Blick hat, aber in Summe dann eben doch auf einmal 40%. Dieses Portfolios beinhaltet. Und da seht ihr und hört ihr gleich in der letzten Spalte dieser Tabelle, die eben in den Unterlagen in der echten TV-Lounge ist, für die Asset-Klasse Nominal Bonds, den iShares EBREX Government Germany 5,5 bis 10,5 Jahre mit 25% in der Gewichtung. Und zwar für die Kategorien Growth und Falling und Inflation und ebenfalls Falling, also bei negativen Markterwartungen dann einfach eine höher gestellte Anleihenkomponente, die sich dann bei diesem Vierer-Kleeblatt quasi auf 25% aufsummiert. Ja, und da ist es dann eben bei mir so. In der Tat, der Rentenanteil, den würde ich in der Tat vermutlich dann schon anders managen, weil mit 5,5 bis 10,5 Jahren Laufzeit in Deutschland würde ich mich nicht so richtig wohlfühlen, weil ich da schon auch noch das ein oder andere an kräftigen Risiken sehe, aufgrund von Zinssteigerungen hier Kursverluste in Kauf nehmen zu müssen und mich da eher in kürzeren Laufzeiten aufstellen wollen würde.
Ja, sehe ich auch so. Insbesondere auch, warum nur deutsche Staatsanleihen? Ja, also für mich ist ganz klar, in diesem sicherheitsorientierten Teil keine Währungsrisiken. Ich habe keine Angst vor dem Dollar, aber der Zinsvorsprung in ausländischen Währungen, der kann sehr schnell weggebrezelt sein bei Anleihen, wenn da 2-3% Währungsschwankungen einfach sind. Und da habe ich ja ansonsten schon genügend Währungsexposure im Equity-Bereich und im Commodities-Bereich. Insofern brauche ich hier nicht noch zusätzlich was.
Also nur dass ich es klar habe, dass ich es klar verstanden habe. Kein Dollar hier in diese Allokations.
Nein, kein Dollar, aber es muss eben nicht nur Deutschland Governance sein, sondern Unternehmensanleihen mag ich ja generell lieber als Staatsanleihen, ja, weil Unternehmen können pleite gehen, weil Staaten gehen immer nur die Gläubiger pleite, wenn die Staaten ausfallen, aber die Staaten existieren weiter, ja, und insofern da zumindest ein Mix. Also es gibt beispielsweise ja den Euro Aggregate Bond, der natürlich auch ein starkes Gewicht bei den Staatsanleihen hat, weil es nach Volumen geht, wo aber auch Unternehmensanleihen drin sind. Das kann Basisinvestment sein. Da immer berücksichtigen, dass die durchschnittliche Restlaufzeit momentan 7,5 Jahre ist, also ungefähr so lang wie das, was wir hier auch hatten. Da ist ein erheblicher Zinshebel drin. Das kann dann ganz viel Spaß machen, wenn die Zinsen tatsächlich sinken, wenn wir zum Beispiel an ein Deflationsszenario denken, wo sie dann auch am langen Ende sinken, aber das macht überhaupt keine Freude, wenn sie am langen Ende dann steigen. Ja, wir haben 2022 oft genug über dieses Thema im Kontext der Zinswende gesprochen. Deswegen finde ich da es auch spannend, die Laufzeit runterzukriegen, beispielsweise durch Beimischung von einem Unternehmensanleihen-ETF, der auf die Laufzeit 1 bis 5 Jahre geht. Es gibt von State Street auch einen sehr kurzfristigen 0 bis 3 Jahre. Das heißt, da hast du eine durchschnittliche Laufzeit von ungefähr 1,5 Jahren. Das sind dann Alternativen. Und warum nicht an dieser Stelle auch noch ein bisschen High Yield beizumischen, wenn man es sehr granular machen möchte. Aber letztendlich, wenn man den Anleihenanteil sauber aufstellen möchte, selbst im Euro-Bereich, kommt man nicht umhin, das auf 3, 4 Produkte zu verteilen. Und die Namen haben wir ja entsprechend gedroppt. Was mich jetzt interessiert, das nächste Ding, das ist ja ein bisschen vertrackt, ne? Also Inflationsanleihen. Ich kann mich erinnern, wir haben echt mal in einer Sendung Inflationsanleihen erklärt, wie die funktionieren, wenn man sie als einzelne Anleihe kauft. Die gibt es ja auch von der Bundesrepublik Deutschland. Leider keine Daueremissionen, so wie in den USA. Die TIPS, die Treasury Inflation Protected Securities. Aber schon das war komplex. Und dann werden die noch in einen ETF-Mantel gegossen. Das macht natürlich die Wirkung dieser einzelnen Inflationsoptionen noch viel komplexer. Und dann hat man ja auch noch hier die Frage, was macht man auf der Währungsseite? Ja, wir haben hier damals den Global genommen, der natürlich ein entsprechendes Dollar-Exposure hat, der ein entsprechendes Yen-Exposure hat, der Inflationserwartungen verschiedener Länder irgendwie vermischt. Ja, und dazu die Alternative wäre Euro-Inflation. Da haben wir dann den großen Frankreich-Klumpen. Und da muss man sagen, also da ist Dalio in der Argumentation schon sehr stark getrieben von den USA, wo wir einfach diesen kontinuierlichen Tipsflow haben. Das ist dieses Segment inflationsorientierte Bonds ist für mich das komplizierteste überhaupt aus der Euroland-Perspektive.
Ja, also bei mir ist es in der Tat ähnlich. Das ist auch etwas, womit ich mich in der Regel überhaupt nicht beschäftige, weil Anleihen erschweren da, also bei dir ist es ja ein bisschen anders. Du machst da ein bisschen was für dich selber, da machst du einige auch das ein oder andere für deine Mutter, wo Anleihen schon eine andere Rolle spielen. Bei mir spielen sie effektiv keine Rolle, sodass ich da bei der Inflationsgeschichte nichts richtig zur Hand hätte. Ich würde mir wahrscheinlich noch mal eine Sendung zu Gemüte führen, die wir mal zum Jahreswechsel gemacht haben, wo du so ein Inflationsprodukt bei einem Call von dir pro Inflation mit einfach mal aufgenommen haben und mitverfolgt haben, der ja auch ganz gut geklappt hat, und würde mich da noch mal reintanken, ob es da nicht etwas gibt, was an die aktuelle Zeit und vielleicht auch von der Produktausgestaltung an die aktuelle Situation noch etwas besser angepasst ist, als es das Produkt damals war. Aber da habe ich ad hoc nichts, was ich da an WKN oder sowas beisteuern könnte, weil ich mir da diese Produkte noch nicht angeguckt habe. Wie gesagt, bei Anleihen ist es bei mir immer sehr, sehr stark so, dass ich da, wenn ich sie habe, dass die Positionen sehr, sehr lange liegen bleiben. Und ich versuche vor allen Dingen, das Risiko über Laufzeiten zu reduzieren, wenn ich die Wahrscheinlichkeit für Größe halte, was im Europa-Umfeld ja immer der Fall ist, dass Zinsen steigen. Wobei das hier ja einigermaßen egal ist, denn hier wird ja auf Inflation gegangen.
Ja, aber auch das sind natürlich zunächst mal Anleihen, die einen Zins haben und die auch vom Marktzins abhängen. Ja, das hat man auch deutlich gesehen 2022. Also es ist eben als einzelne Anleihe schon nicht trivial und die Verpackung als ETF macht es nicht einfacher. Insofern sind diese ganzen Inflation Expectations Produkte, die wir damals auch 2020 zum richtig guten Zeitpunkt gecallt haben, als nämlich dann anschließend die Inflation reinkickte, für diejenigen, die sich wirklich dafür interessieren, Inflation zu handeln, eine Möglichkeit. Es ist halt ziemlich sophistiziert, weil es läuft dadurch, dass man hintendran Inflationsanleihen long ist, also kauft und innerhalb des ETFs dann für dieselben Laufzeiten normale Staatsanleihen, beispielsweise USA oder bei der Euroinflation Deutschland und Frankreich, verkauft. Ne? Ist also very sophisticated und vielleicht ist das auch was, wo man sagt, naja, muss man nicht unbedingt haben, sondern man stockt dafür eher die Nominalbonds und ja, dann vielleicht auch den Bereich, den wir gerade schon besprochen haben, die Unternehmensanleihen entsprechend auf. Auch hier gilt, ja, Global Corporates ist halt Dollar dominiert, nicht so stark wie Global Equities. Ja, also da hat der Euro schon eine stärkere Position. Es gibt ja auch noch andere Währungen. Pfund ist auch eine wichtige Währung für den internationalen Bondmarkt, sodass wir eigentlich ein Thema noch offen haben, nämlich Emerging Markets Credit oder Bonds aus Emerging Markets. Da hatten wir damals einen Dollar Emerging Markets Bond ETF genommen. Bei der Dollar-Skepsis, die ich bei dir wahrnehme und bei mir eher aus dem Punkt, dass wir ja schon viel Dollar-Exposure haben, würde ich da aus heutiger Sicht auch eher sagen, man kann mal überlegen, ob man da nicht auch die lokalen Emerging Markets Bonds stattdessen nimmt. Auch darauf gibt es ETFs, also in lokaler Währung, dann immer denominiert in Euro. Das ist zumindest in den letzten 2-3 Jahren sehr ordentlich gelaufen, wobei da muss man halt auch sagen, also wer diesen Local Bond Emerging Markets so seit 10 Jahren im Portfolio gehabt hat, naja, der hat viel Schwankung gehabt, schöne Ausschüttungen gesehen, aber am Ende im Total Return wäre man mit dem Festgeld eigentlich besser gewesen, ne, Tobias?
Ja, also das ist in der Tat genau das Problem. Also ich stehe die ganze Zeit schon ein bisschen schmunzelnd da, weil hier eben der iShares JP Morgan Dollar EM Bond ETF drin steht. Und in der Tat, ich habe ja dann noch so eine Parallelveranstaltung, nennt sich DZB Portfolio. Und es gibt einen ETF. Es gibt einen ETF, der in der Tat seit Gründung und seit Auflegung dieses Portfolios in diesem Portfolio liegt. Und das ist genau der, den wir gerade quasi genannt bekommen haben, wo ihr nur das Dollarzeichen dadurch austauschen müsst, dass da Local Government Bond steht. Und das ist in der Tat ein Produkt, was total sinnvoll klingt und also was ich vor dem Hintergrund eben auch als kleine Beimischung, das Ding hat jetzt im Moment eine Depotgewichtung von 2%, also da ist die schlechte Wertentwicklung, auf die Christian zu Recht abgehoben hat, auch nicht schlimm, aber sie ärgert halt trotzdem, wenn sie da in einer solchen Portfolioübersicht einfach steht und man da einfach sieht nach dem Porto, der Preis ist eben jetzt in den mittlerweile fast 15 Jahren ja gefallen. Okay, über die Ausschüttung kommt man so ein bisschen in die Positivkiste rein, aber das sind dann eben auch ungefähr so mit Ausschüttung so 20% in 15 Jahren und glücklicherweise ist die Gesamtrendite dieses Portfolios signifikant besser als dieser kleine Einflussfaktor aus dem Fremdwährungsbereich dazu beisteuert. Aber ich muss schon mal wieder sagen, immer wenn ich mir dieses Produkt anschaue und dann so sage, na ja, Emerging Markets und dann habe ich die lokalen Währungen und irgendwann müssen die auch so ein bisschen aus den Hufen kommen, denke ich mir, die Story ist gut, aber in der Retrospektive muss man einfach sagen, die Performance ist beschissen.
Ja, und die Emerging Markets Dollar Bonds, die haben halt auch über Jahre einfach davon gelebt, dass der Dollar in Relation zum Euro sehr stark war und dadurch hat man dann ganz schöne Renditen da drin gehabt. Aber ja, wir sollten auch eins nicht vergessen, wir reden hier über eine Position, die nach unserer Ableitung von Ray Dalios Pamphlet 5% hat und man sollte nicht allzu viel über diese 5% diskutieren. Ich glaube, was ganz, ganz entscheidend ist, ist das, was am Ende steht, geht, nämlich 40% Aktien, 20% Rohstoffe, in unserem Fall Gold, und 40% Anleihen. Und diesen Anleihenteil, wie man ihn zusammensetzen kann, dafür haben wir ein paar Ansatzpunkte gegeben. Und das ist eben dann am Ende Asset Allocation. Eine Asset Allocation, die natürlich defensiv ist, die nichts für den klassischen ETF-Sparer ist, der sagt, ich habe jetzt noch 30, 40 Jahre Zeit, bevor ich in die Rente komme. Und da geht natürlich alles in den Sparplan, sondern solche Allokationen sind insbesondere dann relevant, wenn auch schon Vermögen da ist. Ja, wenn man vielleicht auch dann darüber nachdenkt, wenn man schon seit 10, 15, 20 Jahren immer kräftig einzahlt, dann hat ja auch die nächste Sparrate nicht mehr so den großen Impact auf das Gesamtvermögen, dafür aber das, was am Markt dann schwankt, und dann werden solche Überlegungen auch mal auf der Risikoseite auch mal Schwankungen rauszunehmen vielleicht relevant. Und man kann viel gegen Anleihen sagen, wie gesagt, ich mag auch lieber unternehmerische Sachwerte als im Zweifelsfall dubiose Forderungen, aber trotzdem, Anleihen entwickeln sich eben etwas stetiger, und wir haben historisch zumindest gesehen, dass Anleihen häufig dann, wenn es an den Aktienmärkten eher schwierig wurde, wenn wir auch zum Beispiel in deflationäres Szenario reingegangen sind, eben nicht nur stabilisiert, sondern gute Erträge abgeworfen haben.
Ja, ich glaube, damit sind wir eigentlich bei der Betrachtung dieses All-Weather-Portfolios soweit durch. Wenn wir da nicht noch zum Schluss doch noch, Christian, eigentlich eine Kleinigkeit hätten, die wir zumindest kurz erklären müssen, weil sie in den Unterlagen auch enthalten ist und die ja nochmal eine etwas verdichtende Strategie darstellt, die ich mal kurz überschrieben habe mit viel gewinnt und disclaimergerecht auch noch erklärt habe, also viel gewann, weil es ist natürlich eine Rückrechnung, und da geht es um eine Reduktion auf 4 Assets, wo man bei einer Betrachtung der letzten 50 Jahre bei lediglich 18 Anpassungen, also wirklich sehr, sehr transaktionsarm, eine ganz schöne Entwicklung gehabt hätte. Vielleicht sagst du noch ein paar Worte dazu, bevor wir uns dann wirklich verabschieden.
Ja, also jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich darauf ausgerechnet, was für 50 Jahre jetzt zu machen? Ja, zwei Gründe. Zuerst, ist die Haft. Das ist aber nicht die Kausalität, das ist nur die Koinzidenz. Denn zweitens hatte mich der Daniel Eckert letzte Woche mal über langfristige Drawdowns-Risiken befragt. Also wie stark sind Kurse eigentlich zurückgekommen? Wie lange waren Kurse unter Wasser in den verschiedenen Asset-Klassen? Und da habe ich das einfach mal für 50 Jahre aggregiert, um jeweils wirklich auch nur einen Index je Asset-Klasse zu betrachten. Habe ich mir also Tagesgeld angeschaut, früher gerechnet mit dem Referenzzinssatz der Deutschen Bundesbank. Seit der Euro-Einführung gibt es dafür einen entsprechenden Index von der Deutschen Bank, auf den es ja dann auch wieder ein ETF gibt, ein Tagesgeld-ETF, dann Anleihen in Euro. Die gibt es eben erst seit dem 1.1.1999. Da habe ich diesen eben erwähnten Euro Aggregate Bond Index genommen, also Unternehmensanleihen und Staatsanleihen aller Laufzeitklassen mit einer relativ hohen Duration. Für die Zeit davor habe ich, so wie wir es bei Ray Dalio genommen haben, deutsche Staatsanleihen genommen. Den REX Performance Index gibt es eben schon entsprechend länger. Für die globalen Aktien den MSCI Acqui Euro Net Total Return, also das, was auch dem Scalable ETF unterliegt. Allerdings gibt es den in dieser Form erst seit dem 31.12.2000. Folglich habe ich davor den MSCI World genommen. Ja, und Gold, das gab es schon immer. Da habe ich dann das London Gold Fixing genommen.
Da hätten wir auch 500 Jahre zurückrechnen können. Preisermittlung wäre dann schwer.
Ja, es gibt ja auch irgendwie so Aktiencharts, die dann sehr weit zurückgehen. Ja, ich glaube, Professor Schiller kommt bis 1871 zurück mit seinem S&P Composite. Dafür hat er dann auch Rentenmärkte. Aber wir wollten das Ganze ja aus heimischer Perspektive mal machen. In globale Aktien konnte man ja auch früher schon investieren. Und ja, das die Drawdown-Eigenschaften, die sind sicherlich auch spannend. Vor allem relevant ist aber, dass über diese 50 Jahre man halt sehr schön feststellen kann, dass alle diese Asset-Klassen halt gute Zeiten und schlechte Zeiten hatten. Wir haben bei Gold Ende der 70er Jahre diese fulminante Hosse gehabt, die Spekulation Anfang der 1980er Jahre. Dann ist bei Gold, das muss man ja auch mal sagen, 20 Jahre lang nichts passiert, bevor dann 1999 der Trend komplett nach oben gedreht hat, wir eine Vervielfachung des Preises der Unze gesehen haben, unterbrochen halt auch durch diese Durststrecke von 7 Jahren bei Tagesgeld. Ja, da haben wir halt irgendwann auch keinen Anstieg mehr gesehen, weil es schlichtweg keine Zinsen gab. Anleihen haben lange davon profitiert, dass erst die Zinsen sehr hoch waren, dann die Zinsen runtergegangen sind. Also erst hast du laufende Einnahmen gehabt, dann hast du sukzessive stärker davon profitiert, dass Anleihen an Wert gewonnen haben, weil der Marktzins runterging. Ja, und dann 2022 eben die Zinswende, seitdem die Stabilisierung, und bei Aktien haben wir oft genug über die Zyklen gesprochen. Das wird da eigentlich nochmal klar, dass diese Diversifikation eigentlich ganz sinnvoll ist. Und ich habe es dann mal in eine alternative Allokation gepackt, die ich gar nicht jetzt so schön herleiten kann, wie das, was Ray Dalio da gemacht hat, sondern ich habe einfach den Standard genommen. 60-40, das ist ein klassisches Portfolio, vor allem bei US-Privatanlegern, wenn es dann schon mal so allmählich die Rente am Horizont zeigt. Und 60-40 ist etwas, was der Chief Investment Officer von Morgan Stanley im letzten Herbst auch nochmal kritisch untersucht hat und gesagt, naja, also eigentlich muss man 60-40 anders denken, weil da gehört Gold rein und nicht 60-40, sondern 60-20-20, also 60% Aktien, 20% Gold und 20% Anleihen. Und weil eben dieser Euro Aggregate Bond Index so eine lange Laufzeit hat, ja, durchschnittlich 7,5 Jahre, habe ich gesagt, komm, der Einfachheit halber, sagen wir mal nur 15% in diese langfristigen Anleihen und 5% wirklich in Cash, in Euro Tagesgeld. Das ist im Grunde dann das Framework für so eine ganz einfache Asset Allocation. Und die braucht natürlich nicht nur diese initialen Gewichtungen, sondern auch das, worüber wir schon mal so vor einer halben Stunde gesprochen haben, nämlich eine Rebalancing-Regel. Und diese Rebalancing-Regel, die hast du ja auch mit als Folie dabei. Sprich, wenn wir eine zu starke Abweichung von den Zielgewichtungen haben, dann werden alle Gewichtungen wieder gleichgesetzt. Beispielsweise beim MSCI Acqui, wenn der Aktienanteil unter 40 fällt oder über 80% steigt. Analog mit denselben Faktoren ist es dann bei den anderen Asset-Klassen, also 15% Anleihen heißt, da wird rebalanced, wenn es unter 10 oder über 20 geht, und bei Gold mit 20% hat man dann etwas krumme Werte, wenn man in derselben Systematik bleibt, 13 ein Drittel und 26 zwei Drittel. Ja, und das ist halt simples Rebalancing, wo man eben nicht jährlich an dem Portfolio herumdoktert, keinen starren Rhythmus hat, sondern wirklich dann agiert, wenn, in diesem Fall auf Monatsbasis, die entsprechenden Grenzen verletzt werden. Das lässt sich auch noch entspannt monitoren, hat aber den Vorteil, dass man etwas näher am Markt ist und dass man eben in 50 Jahren nur 18 Mal entsprechend ran musste. Und der Effekt ist halt der klassische Diversifikationseffekt. Man hat eine über diese 50 Jahre etwas geringere Rendite im Durchschnitt als bei Aktien. Der MSCI All Country World hat über diese 50 Jahre 9% im Durchschnitt gemacht. Der Vier-Gewinn-Mix, wie du ihn genannt hast, 8,4. Aber der maximale Drawdown, der Rücksetzer, das Risiko war deutlich geringer. 53,9% bei den Aktienmärkten und nur ein Drittel im breit diversifizierten Portfolio über verschiedene Assetklassen. Entsprechend kürzer natürlich auch die Durststrecken und für die Freunde der Statistik auch die Volatilität. Also die Schwankungsintensität mit 10,3 ein Drittel geringer als beim reinen Aktienportfolio. Ist keine Anlageempfehlung, kein Anlagevorschlag, sondern soll einfach mal zeigen, wie kann Diversifikation über lange Zeiträume und 50 Jahre, ja, das ist halt so ein Investorenlebenszyklus irgendwie schon, funktionieren unter sehr, sehr stark wechselnden Bedingungen. Wenn wir jetzt noch darüber reden würden, was in diesen 50 Jahren alles so passiert ist, nicht nur geopolitisch, sondern auch technologisch und in den Unternehmen, na, dann reden wir bis heute Abend, müssen wir jetzt nicht machen. Und wenn jetzt der ein oder andere sagt, naja, 50 Jahre, das ist ja toll, aber ich will jetzt vielleicht nicht immer nur auf 50 Jahre gucken, sondern spannender ist ja eigentlich, das Ganze auch mal über 10 oder über 20 Jahre anzuschauen, wie hat sich das Portfolio da in bestimmten Marktphasen entwickelt. Dann muss ich sagen, Tobias, ich komme natürlich sehr gerne, sehr bald wieder, denn genau das habe ich gerade in der Vorbereitung, das entsprechend einfach mal darzustellen mit einem ganzen Schwung von Charts, also nicht die vollen 50 Jahre, sondern diesen Zeitraum einfach zu zergliedern in alle möglichen 10 und alle möglichen 20 Jahreszeiträume, um da auch zu zeigen, ja, Diversifikation wirkt, aber man braucht halt eventuell nach hinten auch nochmal 1, 2, 3 Jahre, um die Wirkung dann wirklich abrufen zu können. So,
und das machen wir sehr gerne. Wir haben ja den nächsten Termin schon für uns beide sehr bald, nämlich morgen, da haben wir die nächste Sendung und Aufnahme, da werden wir dieses Thema, was du heute angerissen hast, nicht weiter besprechen, aber das können wir sehr, sehr gerne im Nachgang machen und da vielleicht auch mal ein bisschen auf die unterschiedlichen Lebenssituationen eingehen, denn man muss ja dazu sagen, das sollte man vor allen Dingen betrachten in einer Lebensphase, wo man dann auch vor allen Dingen darauf angewiesen ist, dass dieser Drawdown einen nicht zerreißt. Und das ist dann, naja, so vielleicht eher in der Zeit, Christian, du wirst es dann erreicht haben, ab dem 50. Lebensjahr, wo man so auch schon mal so ein bisschen auf Ruhestand oder auf das Thema finanzielle Freiheit zuarbeiten, sich sagt nach dem Motto, ich möchte diese Unruhe, die ein Aktienportfolio eben auch bedeuten kann, nicht in dieser Form haben. Und wenn ihr jünger als 50 seid oder wenn ihr deutlich jünger als 50 seid, da an euch auch immer da die Empfehlung, versetzt euch mal ein bisschen in die Rolle eurer Eltern oder möglicherweise auch in die Situation eurer Großeltern, was da eine große Bedrohung sein könnte. Und da ist nicht das Thema, dass die Rendite zu gering ist, sondern dass das Geld nicht mehr so da ist und nicht mehr den Lebensstandard zu ermöglichen hilft, den man sich durch langes Sparen erarbeitet hat. Von daher haben wir da sicherlich eine ganze Menge und vielleicht wird das auch mehr als eine Sendung. Beim nächsten Mal, wenn ihr uns beide seht, rufen wir euch aber vor allen Dingen eins zu: Gesundheit. Und das wird dann unser Schwerpunktthema auch sein. Und bis dahin verabschieden wir uns beide aus Berlin und wünschen euch natürlich, bleibt gesund, investiert an der einen oder anderen Stelle und bleibt vor allen Dingen auch investiert. Mit welcher Form dann auch absicherungsmäßig ist euer Bier? Dazu habt ihr auch genug Anschauungsmaterial. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder in der kommenden Woche. Nicht mit Christian, da schiebe ich noch eine andere Sendung dazwischen. Aber in 2 oder 3 Wochen, dann haben wir auf jeden Fall das Thema Gesundheit hier auf dem Kanal. Bis dahin, tschüss aus Berlin.